Vom Himmel hoch, da komme ich her, haben wir gerade gesungen. Zu uns kommt Gott höchstpersönlich in Form von Jesus Christus und in Form vom Heiligen Geist. 30 Jahre später kam der Heilige Geist und so weiter, oder 35 Jahre später kam der Heilige Geist, wurde ausgegossen in Jerusalem. Macht hoch die Tür, die Tore macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist die Botschaft, die mich gerade in diesen Weihnachtstagen bewegt. Ich möchte euch ganz herzlich einladen für die Weihnachtstage. Am 24. Dezember, Heiligabend, um 16 Uhr werden wir einen Gottesdienst haben, einen kurzen Gottesdienst, aber einen herzlichen Gottesdienst. Jesus ist geboren. Halleluja. Ich freue mich, der Heiland ist da. Lob und Dank. Dann am Mittwoch, ersten Weihnachtstag, um 25. Dezember, um 16 Uhr werden wir einen Gottesdienst haben. Bleib nicht an der Krippe stehen. Bleib nicht in Bethlehem. Lass uns weitergehen. Jesus ist weitergezogen. Er ging umher und hat wohl und hat Menschen gesegnet, hat Menschen berührt, Menschen geheilt. So, und dann die Gottesdienst über die Feiertage. Freitag haben wir einen Gottesdienst, Samstag haben wir einen Gottesdienst, Sonntag, den 29. Dezember haben wir einen Gottesdienst. Ja, wir feiern die Gottesdienste. Wir loben den Herrn, wir dienen dem Herrn. Wir sind nicht da nur, um zu konsumieren. Nein, wir wollen für die Seele was tun. Und Geschwister, für die Seele ist wichtiger, etwas zu tun. Sorg für deine Seele. Der Herr ist gekommen, der Herr will unsere Seelen retten, uns wohltun, uns aufrichten und aufbauen. Am Silvesterabend, wir werden von 19 Uhr bis 20.30 Uhr einen Gottesdienst haben, mit Abendmahl zusammen. Und wir wollen Bilanz ziehen über unser Leben. Was war da? Was ist passiert? Was hat Gott uns in diesem vergangenen Jahr geschenkt und gegeben? Darüber wollen wir nachdenken. Und am 1. Januar, Mittwoch, werden wir abends um 19 Uhr einen speziellen Gottesdienst haben. Das Leben geht weiter. Auch wenn das alte Jahr vergangen ist, auch wenn wir 2020 schreiben, das Jahr geht weiter. Dein Leben geht weiter. Unser Leben geht weiter. Unsere Arbeit geht weiter. Unser Alltag geht weiter. So, preis dem Herrn. Gott ist persönlich gekommen, vom Himmel hoch. Da komme ich her, ja, und da begann etwas ganz Gewaltiges, seitdem Jesus in unser Leben hineinkam. Jesus steht vor der Tür und klopft an, so beginnt das Evangelium in der Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und so jemand die Tür auftut, zu dem wollen wir eingehen und mit dem wollen wir Gemeinschaft haben. Wir haben heutzutage eine ganz große Tragödie. Es gibt ganz, ganz wenig Menschen, die Jesus aufnehmen. Die meisten Leute sind übersättigt. Wenn ich vor Jahren dran denke, in der großen Kirche muss ich zweimal Gottesdienst am Heiligabend haben. Heute ist man froh, wenn man nur einen Gottesdienst durchkriegt. Verstehst du? Oder wo sind die Leute? Verstehst du? Was machen die Leute? Nur noch am Weihnachtsbaum sitzen und oder ja, Weihnachtsgans oder Weihnachtsbraten essen oder was auch immer. Aber das ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist, Jesus ist gekommen. Das ist Weihnachten. Das ist die Botschaft. Und wir haben im Advent den Herrn erwartet. Gott hat sich verkleidet. Und ich werde darüber sprechen. Ja, also Gott ist der Allmächtige. Der verkleidet sich gerne und mischt sich unter seinem Volk. So wie unser deutscher Kaiser war. Der hat sich auch öfters verkleidet, Friedrich. Und hat sich unter dem Volk gemischt. Was denken die Leute auf dem Marktplatz? Was tun sie und so weiter? Und die Leute haben nicht gewusst, dass es der Kaiser ist. Und der Kaiser wollte genau wissen, was machen meine Leute? Was denken sie? Was reden sie über die Majestät? Weiß? Oder der Zar Nikolaus hat sich auch manchmal verkleidet. Und gerade in Russland, und da kam er in eine Kaserne, und da liegt ein Soldat und schläft, hat Aufstellung gemacht, was er alles bezahlen muss, was also kostet, Miete, Strom, Essen und so weiter. Und dann hat er drunter geschrieben, wer soll das bezahlen? Und der Zar Nikolaus hat dann Stift genommen und hat geschrieben, der Nikolaus. Ja, und am nächsten Tag, da ist er auf dem Exerzierplatz, wer hat meine Unterschrift? Heute, irgendjemand hat von mir eine Unterschrift bekommen. Der hat eine offene Rechnung, der weiß nicht, wie das bezahlt werden soll. Hier, wer ist es? Und hat ein Soldat den Finger gestreckt. Ja, ich war's. Weil auf meinem Zettel steht der Nikolaus. Und Zar Nikolaus sagt, deine Rechnung ist bezahlt. Sorg nicht um dein Leben. Für dein Leben ist gesorgt. Der König mischt sich unter die Leute. Der Zar mischt sich unter die Leute. Und er will deine Rechnung bezahlen, deine Schulden bezahlen, dein Leben wieder in Lot bringen, dass wieder alles in Ordnung kommt. Heutzutage, Frau Merkel wird das nicht tun, das glaube ich nicht, oder irgendwie der Putin oder der Herr Trump, die wollen nur deine Stimme haben, aber mir nicht. Aber die alten Könige, die Herren, die haben sich noch unter das Volk gemischt. Und Gott hat sich unter die Menschheit gemischt, durch Jesus Christus. Er kam zu den Juden herab, dort in Bethlehem, das ganze Davids Königshaus war abgewirtschaftet, war bankrott, als die aus der babylonischen Gefangenschaft kamen. Josef ließ sich in Nazareth nieder, denn er wollte nicht nach Judäa gehen, denn dort regierte der Herodes. Eigentlich wäre Josef ein König gewesen in Israel, aber ja, da gab's nichts mehr zu regieren. Die waren alle bankrott und abgewirtschaftet. Und Jesus kam in eine Welt, wo alle bankrott waren, alle abgewirtschaftet waren, alle am Ende waren. So kommt der König aller Könige zu uns. Ich werde nie vergessen, hier in Marzahn, da kommt Prinz Charles mal zu Besuch. Er wollte sehen, wie wohnen die Leute in der Stalinsiedlung. Und da haben die Leute geputzt, sie waren aufgeregt. Er wollte etwas spontan kommen, er wollte sehen, wie wohnen die Leute in Marzahn. Und die haben die Leute in der ganzen Straße angefangen, die Wohnungen zu putzen und aufzuräumen. Der Prinz kommt, der Prinz kommt. Und so ist die Geschichte in der Bibel auch. Wir haben in der Bibel auch eine Geschichte, da ist ein Großgrundbesitzer, hat sein Weinberg verpachtet und er kommt zurück, um den Weinberg zu besehen und will sehen, was sie erwirtschaftet haben. Er wollte seinen Lohn haben. Und die Knechte, die er geschickt hat, die hat er getötet, die Weinbergbesitzer, die Alten. Und am Schluss sagt der Weinbergbesitzer, und ich schicke jetzt meinen Sohn. Und den werden sie verschonen. Glaubt es nur. Der hat den Sohn nicht verschont. Und so ist auch Jesus, seine ganze Geschichte ist hier in dieser Geschichte von den Weinbergbesitzern dargestellt. Der Herr kam unerkannt. Er wollte unerkannt bleiben zuerst einmal. Ja, er hat sich erniedrigt, damit niemand was Großes denkt, ja, der Herr Gott ist zu uns gekommen. Nein, Jesus kam ganz simpel, sogar als kleines Baby, wo jedermann ihn berühren kann, betasten kann, küssen kann, ans Herz drücken kann. So kam, so simpel, so einfach kam der Herr Jesus auf diese Welt. Die Einheimischen, die Seinen, haben das gar nicht gemerkt. Nur 6 Kilometer weiter ist Bethlehem von Jerusalem. Kein einziger Jude ist dorthin getippelt. Kein Rabbiner, kein hoher Priester, kein Levit, niemand, keiner hat es interessiert. Aber die Weisen vom fernen Osten, wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Aus der Weite kamen die Leute. Aber in der Nähe, die eigenen einheimischen Leute, die haben es gar nicht wert geachtet. Das ganze Pöbelvolk hat ihn gar nicht erkannt. Wer ist dieser Messias? Die Massen haben ihn nicht erkannt. Er kam zu den Seinen. Gott kam zu den Seinen. So, der König hat sich verkleidet, um nicht erkannt zu werden. Und er kam vielleicht mit einem falschen Namen. Das machen die Prominenten oft mit einem falschen Namen, dass man nicht gleich sieht. Sich unter das Volk gemischt als ein einfacher Bürger. Als ein Zimmermann lebte er in Nazareth. Seinen Vater kennen wir. Seine Brüder kennen wir. Seine Mutter kennen wir auch. Ach, wir kennen die. Also was soll das Besonderes sein, als er in Nazareth dort wirkte? 18 Jahre lebte Jesus in Nazareth. Stell dir mal da sowas vor. 18 Jahre. Aber sie wollten von ihm nicht viel haben. Aber der Herr wollte wissen, wie tickt mein Volk? Was denken die? Was fehlt ihnen? Was kann ich ihnen geben? Denn Jesus kam, so heißt es in der Bibel, und er hat Gaben mitgebracht. Er kam nicht mit leeren Händen, obwohl er nackt war, dass Maria sogar die Windeln zur Verfügung stellen mussten. Schon Luther riet den Fürsten, aufs Maul zu gucken, zu fragen, was denkt ihr, was redet so. Gott wolle genau den Leuten aufs Maul gucken, nachdenken, was denken sie. Gott hat den Sündenfall umgangen, so wie einst David die Philister umging und dann plötzlich ist er da. Jesus umging den Sündenfall. Ja, kam als ganz gewöhnlicher Mensch, äußerlich als gewöhnlich, aber er war sehr ungewöhnlich. Jesus kam uns zu erlösen. Halleluja, ich preise Gott und rühme Gott heute Morgen. Mein Herz ist voll von der Freude am Herrn. Er kam zu den Seinen, wurde eingeschleust in die Menschheit, so wie ein Virus, ein positiver Virus. Er kam in sein Eigentum, das sogar der Teufel ihn nicht einmal kannte, obwohl der Teufel ihn vom Himmel her kannte. Der Teufel hat immer wieder gefragt, die Dämonen haben immer wieder gefragt, bist du Christus, bist du der Sohn Davids? Die Juden haben ständig gefragt, bist du der Sohn Davids? Die haben nicht erkannt. Der Teufel wusste nicht, wer er ist. Nicht einmal der Wegbereiter Jesus, Johannes der Täufer. Dann schickt er aus dem Gefängnis Boten zu Jesus. Bist du, auf den wir warten sollen? Oder ist jemand anders? Bist du der, auf den wir gewartet haben? Bist du der verheißene Messias? Die Dämonen fragten ständig, permanent, bei jeder Begegnung. Bist du Herr? Bist du Gottes Sohn? Du Sohn Davids? Und so weiter. Ein paar nur arme Leute haben erkannt. Du Sohn Davids, Jesus, erbarm dich unserer. Und erst am Kreuz, bei der Kreuzigung, als der römische Soldat den Spieß in die Seite Jesu bohrte und Jesus starb und er seinen Geist in Gottes Hände legte, wahrlich, das war Gottes Sohn. Der römische Soldat, der Ausländer, hat als erstes erkannt, du bist Gottes Sohn. Wirklich. Die Sonne verdunkelte sich, die Erde bebte Und einige Leute haben erzählt, da wären Geister aufgestanden und in Jerusalem gesehen worden. Er kam zu den Seinen. Nach Jesaja 53, er war der Verachteste, der Unwerteste. Als Fremder wurde nicht angenommen. Zu einem Ausländer, was willst denn du? Er hatte keinen Raum in der Herberge. So beginnt auch die Weihnachtsgeschichte. Da war alles blockiert. Der Teufel hat vorsorglich alles blockiert, alles zerstört. Dass Jesus ja nicht kommt, er war unerwünscht, damit er uns erlösen kann von allem unerwünscht sein. Vielleicht bist du auch unerwünscht. Man hat dich nicht gewollt. Aber Gott hat dich gewollt. Lob und Dank. So, Jesus war gar nicht willkommen, obwohl man auf den Messias gewartet hat. Einen politischen Heiland, einen politischen Erlöser. Aber von dem war alles gar nichts da. Jesus sagt auch von seinem zweiten Kommen, das wird genauso sein. Glaubt doch nicht, dass alle Welt sehen wird, dass er im Himmel steht. Jesus kommt, Halleluja. Nein. Meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er Glauben finden wird auf Erden? Der wird viele Religionen finden, so wie damals. Überall wicherte es nur nach Religion und stank nach Religion. Aber sie haben keinen Glauben gehabt. Er kam unter den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Gott kommt in Jesus ganz persönlich zu uns. Ja, aus dem Trio Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist kommt Jesus raus auf uns zu, ganz persönlich und sagt, ich möchte die Leute mal kennenlernen. Gott schickt seinen Sohn, um auszukundschaften, wie es uns geht, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, er will uns erlösen. Wir Menschen waren vom Satan überwältigt. Wir waren im Bann Satans. Wir waren als Geisel genommen. Der lebendige Gott verhält sich ganz anders, als wir denken manchmal. Ja, er verkleidet sich und schleust sich ein in die Menschheit. Und er dient zuerst einmal. Er redet, er spricht, er lässt Zeichen und Wunder geschehen. Und er dient uns. Stell dir mal vor, der allmächtige Gott, der König aller Könige, wäscht seinen Jüngern die Füße. Kannst du das vorstellen von Friedrich den Großen, von Putin, von Trump, von der Frau Merkel oder wie die Politiker auch alle heißen mögen, dass sie dem armen Leuten die Füße waschen? Das kann ich gar nicht vorstellen. Das ist unter ihrer Würde. Und genau so kommt der liebe Gott. Ja, aber er kommt demütig, sanftmütig, freundlich, nett und barmherzig und gnädig. Und dann stirbt noch zum ganzen Übel am Kreuz wie ein Verbrecher. Schau doch das Leben Jesu an. Er geht zu den Armen, zu den Schwachen, zu den Asozialen, zu den Ausgestoßenen, zu den Sündern. Jesus nimmt die Sünder an, so erzählen die Pharisäer überall. Er kümmert sich nur um die Armen, um die Gedemütigten, um die Gefangenen. Und Jesus sagt sogar in einem Gleichnis, er vergleicht sich, ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ja, er geht zu den Leuten, die, weißt du, die gar nicht so ganz hoch angesehen waren, zu den Niedrigen, zu den Verachteten, zu denen ging Jesus. Er passt nicht in die Welt der Religionen und des Establishments. Er ist viel zu natürlich, viel zu menschlich, viel zu nüchtern, viel zu sachlich. Er ist der Schöpfung ganz nahe. Das Erste, was Jesus getan hat nach der Taufe, weißt du, wo er war? Nicht in der Versammlung. Er war bei den wilden Tieren in der Wüste. Ja, hat sich mit den wilden Tieren, mit den Schakalen sich unterhalten. Und das erste Wesen, das er erlöst hat, das war nicht ein Mensch, das war der Esel, der erlöst wurde, der dann ganz stolz marschiert, auf dem Jesus nachher sitzt. Weißt du, dieser Esel war des Todes schuldig. Eigentlich konnte jeder diesen Esel steinigen, der hat wahrscheinlich einen Menschen getötet oder war freigegeben zum Abschießen. Aber Jesus nimmt gerade diesen Esel. Und dieser Esel darf den Herrn tragen nach Jerusalem. Erlösung. Erlösung ist total anders, was wir denken. Er hat die ganze Schöpfung erlöst, preist dem Herrn. Die ganze Schöpfung. Von den Schakalen, von dem Esel und dann von den Menschen. Nicht nur, dass er die Menschen erlöst hat. Die ganze Schöpfung hat er erlöst. Halleluja, preist dem Herrn. So. Und als Auferstandener muss er sich fragen lassen, als er dann auf der Straße nach Emmaus ist mit den Jüngern und sich unterhält und so weiter. Und dann sagt er, musste nicht Christus leiden, musste das alles nicht erdulden, musste das nicht alles passieren. Weißt du, es war vorausgesagt, was alles passiert. Und dann sagen die Leute, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen geschehen ist? Liest du nicht die Bildzeitung? Siehst du nicht Nachrichten? Hörst du nicht die Nachrichten? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist? Und der läuft neben den Jüngern her. Die haben es nicht gemerkt. So hat sich Gott bei uns eingeschleust. Halleluja. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Und er geht mit den Jüngern, ja, und unterhält sich und so weiter. Gott kommt zu uns ganz persönlich, ist mein Thema. Dieser unendliche Gott wird endlich fassbar, begreifbar, kreatürlich. Ja, nicht so wie die Menschen oft denken, Gott muss was ganz Gewaltiges sein, über Wolken weit und so weiter. Nein, er ist hier auf dieser Erde mitten unter uns. Er wohnte mitten unter uns. Jesus ist Gott und kommt zu uns. Und das ist einzigartig in der Geschichte. Die anderen Götter, wenn ich die griechischen Götter betrachte, und ich habe fast alle gelesen von diesen Göttern, weißt du, sie sind erhaben, die spielen sich, die vergnügen sich nur, die treiben Sex und vieles andere mehr, und weißt du, und ja, die töten und vieles andere mehr. Das ist Jesus gar nicht. Jesus steht ganz anders als der liebende Vater, ist er zu uns gekommen, Lob und Dank. Voll Erbarmen, er ist der Erhabene und gleichzeitig der Ergebene. Er ist, ja, er stieg hinab vom Himmel hoch. Preis Gott. Dieser Ehrengast, dieser edler Gast, von dem hier dieser Dichter schreibt. Gott schaut auf die Niedrigkeit Marias, nicht auf die Prinzessin irgendwo. Maria war ein einfaches Mädel, vielleicht 12 Jahre alt, nicht älter. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und dann sagt sie, oh Herr, als der Engel zu ihr reinkommt, oh Herr, du hast meine Niedrigkeit gesehen, die Niedrigkeit deiner Macht. Und Gott sieht auf die Niedrigkeit herab. Und das ist, was der liebe Gott sucht. Gott kommt persönlich nicht zu den Hohen, Erhabenen, Mächtigen und Gewaltigen. Er kommt zu dem, die nichts sind. Und er kommt zu diesem armen Mädchen, zu dem armen Josef, der abgewirtschaftet ist aus dem Haus David. Das Haus David war desolat. Das Priestertum war am Ende. Und Jesus kommt zu diesen Menschen, lebt unter ihnen, war einer von ihnen. Gott interessiert sich, ja, an unser Ergehen. Und Bruder und Schwester, auch heute Morgen ist es so wichtig für mich, dir sagen zu müssen, Gott interessiert sich auch um dein Ergehen. Um, ja, deine Not. Gott will wissen, sag mir, Kind, wo drückt dir der Schuh? Sag mir, was ist dein Problem? Wir sollen mit Gott reden heute. Er ist da in unserer Mitte. Und zwar, ich werde nachher auch sagen, wie Gott da ist. Jesus steht nicht gerade vor dir, der Leibhafte. Vergiss es, sowas gibt es nicht. Er ist in den Himmel gefahren und er ist aufgefahren und er sitzt bei der Majestät Gottes zu Rechten. Aber der Heilige Geist ist da. Und der Heilige Geist vertritt Jesus hier. Halleluja, ist Jesus Stellvertreter auf Erden. Und dieser Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich, nur nebenbei. Und der Heilige Geist fragt im Auftrag Jesu, sag mir, wie geht's dir? Wie geht's dir? Die Not von uns Menschen zieht ihn an. Er sah die Niedrigkeit der Magd, ihr des Mädchens, der Maria. Er kommt herunter zu uns. Er kommt zu dir, beugt sich über dein Krankenbett, über dein Sterbelager. Wir müssen mit dieser Realität uns konfrontieren lassen. Und das hat Gott uns durch seinen Sohn unmissverständlich dokumentiert und demonstriert. Ich will wissen, wie es dir geht. Im Flüchtlingshaus, im Flüchtlingslager, hinten im Stall oder in der Grotte oder wo es auch gewesen war. Er geht damals zu den Aussätzigen, mit denen niemand was zu tun haben will. Weißt du, ich habe das in Indien erlebt. Sobald da kam im Altarruf, da kommt eine Aussätzige nach vorne und alle gehen gleich zurück. Die wollen nicht mit der Aussätzigen was zu tun haben. Und die Geschwister, die mich zum Aussätzigenlager gefahren haben, die haben gesagt, wir gehen diesen Weg nicht. Wo ein Aussätziger gegangen ist, diesen Weg gehen wir nicht. So, selbst die Christen sind so abergläubisch. Als wenn da Pest verbreitet werden würde und so weiter. Und ich liebe der Schwester dieser Frau, die nach vorne kommt, die Hand auf und plötzlich ist meine Hand voller Eiter. Und ich habe gedacht, oh, was ist denn das? Erst dann habe ich später kapiert, was es ist. Aber mir hat es nichts ausgemacht. Und Gott hat mir einen Auftrag gegeben, geh und reinige der Aussätzige. Verstehst du? Und der Eid voller Hand voller Eiter. Dann hat mir jemand noch schnell so einen Lappen gegeben, dass ich meine Hand abputzen kann und weiter dienen kann. Aber dann habe ich gesagt, ich bete nicht für euch, denn ihr habt Angst sowieso, wenn ich euch die Hände auflege, dass ihr auch aussätzig werdet. Verstehst du, Leute sind abergläubisch. Jesus hat den ganzen Aberglauben durchbrochen, den ganzen dämonischen Zauber durchbrochen. Er hat die Leute berührt, die Aussätzigen berührt. Und es steht nicht geschrieben, vielleicht wird er auch geküsst haben, sie sogar noch. Manche Leute haben Angst, die könnten mich anstecken. Wenn Christus in dir ist, ist der Stärkere in dir, Lob und Dank. Gott will in unser Leben hineinkommen, der Stärkere, der Allmächtige, der Ewige. So, Jesus ging zu den Ausgestoßenen, zu den hilflosen, störenden Kindern, die ständig Krach machen. Jesus hat keine Hemmung gehabt, da Kinder im Gottesdienst einzuladen, die dann spielen. Und ja, Kinder sind sehr natürlich, die sind nüchtern, die sind nicht so verkorkst wie Erwachsene, so verkopft. Das sind die Kinder. Und Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Halleluja. Er hat die verrufenen Frauen aufgesucht. Ja, mit dir? Nee. Wenn ich mit der gesehen werde. Und Jesus geht zu der Prostituierte und erhält sich, befreit sie, erlöst sie, treibt die Dämonen aus. Ja, er gibt den Frauen die Würde wieder zurück. Gott kommt persönlich zu uns, um uns wieder herzustellen. Und sie sagen, du bist nicht so schlecht, wie die Leute dich schlecht machen. Und das ist, was Gott uns zeigt. Du bist nicht so verdorben, du bist nicht so verkehrt. Du bist noch ganz normal. Und er holt uns da ab, wo wir gerade sind, egal wie tief wir gefallen sind, egal welche Schicksalsschläge wir erlebt haben, egal was wir einstecken mussten, er holt uns da ab. Ist das nicht herrlich? Ich freue mich über diesen Heiland. Ich möchte keinen anderen Gott. Und in der Bibel sagt, du sollst keine anderen Götter haben. Die taugen alles nichts, die anderen Götter. Ja, die wollen nur an dir verdienen. Die Götter in Weiß, die wollen an dir nur verdienen. Die anderen wollen dich nur kommandieren und herrschen und kontrollieren. Ja, er kam und hat diese ganzen menschlichen Tragödien durchgemacht, was man durchmachen kann. Es gibt keine einzige Situation, die Jesus nicht durchgemacht hat. Der wurde ausgepeitscht. Der hat 39 Schläge auf seinen Rücken bekommen. Man fragt sich, warum 39 Schläge? Bei 40 Schlägen bei der römischen Geißelung stirbt der Mensch. Aber diese 39 Schläge symbolisieren etwas in der Mythologie. Es gibt 39 Krankheitswurzeln. Also alle Krankheiten dieser Welt, was du hast, kannst du auf 39 Wurzeln zurückziehen. Und so er nahm auf sich unsere Schmerzen, unser Leiden, unsere Krankheiten und wurde ausgepeitscht. 39 Mal. Für jede Krankheit einen Schlag. Er trug nicht nur unsere Sünden, sondern er trug auch unsere Krankheiten. Jede Krankheitswurzel hat er gesühnt, den Preis bezahlt, den Krankenschein ausgestellt für jede Krankheit, für diese 39 Krankheiten, die ein Mensch je bekommen kann, oder eigentliche Krankheitseigenschaften. Er hat alles verlassen und kam herab. Er hat sich entäußert, nahm Knechtsgestalt an und diente. So ist dieser edle Gast, von dem wir vorhin gesungen haben, vom Himmel hoch, da komme ich her. Seine Familie erklärt ihn für verrückt. So kam er her. Nicht einmal seine eigenen Geschwister glaubten an ihm. Die haben gesagt, da ist Blem-Blem, der spinnt, der übertreibt. Und deshalb wundere dich nicht, wenn deine Verwandte, deine Angehörige sagen, du bist verrückt, du bist in einer Sekte. Oder was weiß ich, was sie dann von dir sagen? Hast Verstand verloren, bist wahnsinnig. Jesus weiß, was es bedeutet, verrückt erklärt zu werden, wahnsinnig erklärt zu sein, zu spinnen. Bist nicht mehr normal. Und wenn irgendein Mensch normal war, das war Jesus Christus. Glaub mir das von ganzem Herzen. Er war sehr nüchtern, sehr schlagfertig. Er war nicht auf den Mund gefallen. Er wusste, was die anderen gar nicht wussten, verstehst du? Er war ein Psychologe, aber die Leute sagten, du bist nicht normal. Seine eigenen Brüder, seine eigene Familie, ist das nicht schlimm? Weißt du, wenn Leute auf der Straße sagen, du bist wahnsinnig, ist okay, kannst vergessen, links ein Ohr rein und das andere Ohr raus. Aber wenn deine Angehörigen das sagen, das tut dir weh. Das tut dir weh. Auch die seelischen Schmerzen hat Jesus getragen. Nicht nur die körperlichen Leiden, die psychischen Leiden, die sind viel schlimmer wie die körperlichen Leiden. Für die körperlichen Leiden gibt es Balsam, gibt es Pflaster, gibt es Heilmittel, gibt es Medizin. Aber für die seelischen Leiden gibt es keine Medizin. Verraten zu werden, verleugnet zu werden, den kenne ich gar nicht. Sogar sein bester Kumpel, der Petrus, den kenne ich nicht. Was willst du von mir? Verstehst du? Verleugnet, verraten von Judas, dem Kassierer. In Nazareth wollten die Leute ihn umbringen. 18 Jahre baut er ihre Häuschen, repariert ihre Möbel und wir wollen ihn umbringen, den Abhang hinunterstürzen und er geht mitten durch sie hindurch. Das war Jesus, der König aller Könige, sieht, wie die Menschen sind. Und weißt du, was Jesus einmal sagt? Ich war nicht schockiert, er kannte die Menschen. In der Bibel heißt es, Jesus kannte die Menschen. Und er sagte, alle Menschen sind Lügner. Ha, stell dir mal sowas vor, dass sie durchschaut. Alle Menschen sind Lügner. Vor allem die Religiösen sind ganz die schlimmsten Lügner. In aller Liebe. Ja, die erzählen, die predigen Wasser und dann sie selbst trinken Wein. Und sie machen das und das und so weiter. Sie verschließen den anderen das Himmelreich und selber gehen sie nicht hinein. Jesus sagt, ihr Heuchler. Er sagt 7-mal, weh, 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 ihr Pharisäer. Da hat die Menschen durchschaut. Er war da. Er war 3-mal im Tempel. Er hat alles erlebt. Er versteht dich, wenn du nicht mehr weiter kannst und willst. Und wenn du sagst, ich will mit der Kirche, mit der Religion nichts mehr zu tun haben, ist okay. Jesus war auch von der Religion enttäuscht und er ging nicht mehr in den Tempel. Wenn ihr nicht wollt, okay. So wie Paulus sagt, dann wenden wir uns zu den Heiden. Wir können nie tiefer fallen, ihr Lieben, als in der Hand Gottes. Die Gnade unseres Gottes ist erschienen, diese heilsame, diese gesundmachende Gnade. Preis Gott in Jesus Christus. Und die Gnade Gottes hat etwas mit dem Wasser gemeinsam. Weißt du warum? Die Gnade Gottes bewegt sich immer zum tiefsten Punkt. Das Wasser geht immer in die Tiefe. Das Wasser prägt die Landschaft. In Norwegen habe ich das ganz deutlich erlebt, die ganzen Fjorde. Das Wasser prägt die Landschaft, es geht immer zum tiefsten Punkt. Und das ist auch die Gnade Gottes. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, aus dem Wasser Gottes, aus dem Herzenswasser Gottes. Als Jesus gebetet hat im Garten Gethsemane, Wasser und Blut schwitzte er. Und als er da durchstochen wurde am Kreuz, da kam auch nur noch Wasser raus, da war gar kein Blut mehr drin. Wasser und Blut. Und Wasser geht immer den tiefsten Punkt runter. Immer sucht den tiefsten Punkt. Und Gott findet immer noch einen Weg zu uns Menschen, wenn wir auf dem Boden liegen, wenn wir nicht mehr weiter können, wenn wir zerstört sind, wenn wir die Flügel gebrochen haben, wenn wir nicht mehr hochkommen. Und so viele Menschen kommen nicht mehr hoch, ihr Leben. So viele Menschen, das ist die Situation. Und was sagt uns die Heilige Schrift? Und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Das ist unser Heiland, Lob und Dank. In den Evangelien, wenn du die Evangelien liest, das sind nicht nur schöne Geschichten, der Samariter, das der und der und der, das ist alles Jesus. In den Evangelien wird nur Jesus beschrieben, durch all diese Bilder. Der barmherzige Samariter ist, das bist du nicht und das bin ich nicht. Das ist Jesus, der an uns nicht vorbeigeht. Wir sind unter den Räuber gefallen, der kniet sich hin, der steigt von seinem Esel runter und er pflegt den Kranken, verbindet ihn, gießt Öl und Wein in die Wunden und bringt ihn in die Herberge, in die Gemeinde oder da, wo er betreut werden kann, in dieser Herberge da zwischen Jericho und Jerusalem. Er ist dieser barmherzige Samariter. Und er musste Rotkreuz spielen, als er hier auf dieser Welt war. Der barmherzige Samariter. Er kam, um zu suchen, die Verlorenen, die Verirrten, die auf dem falschen Dampfer waren. Leute, steigt um, ihr seid in der verkehrten Richtung, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ihr seid Lügen aufgesessen. Er hat versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, denen zu helfen, die von Satan überwältigt waren, die von Satan zerschlagen wurden. Da ein Schlag und dort ein Schlag und da liegst du auf dem Boden. Er kam, um dich und mich aufzurichten und zu stärken. Vom Himmel hoch, da komme ich her, dieser edle Gast. Ich habe gar nicht gewusst, dass der edle Gast im Lied drin vorkommt. Dieser edle Gast, Halleluja. Ist nicht nur ein Gast. Ja, er hat den Menschen Mut gemacht. Einige haben geglaubt und die haben das Licht dieser Welt gesehen. Die haben begriffen und erfasst und ihr Leben wurde verändert. Ich denke nur an Zachäus, der klettert auf den Baum. Er will den sehen, von dem alle so reden. Nicht nur, dass die Leute von Jesus reden, er wollte selber sehen, ist er wirklich wahr, funktioniert er wirklich so, wie die Leute das erzählen. Und plötzlich bleibt dieser Herr Jesus vor dem Zachäus stehen. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Gott will zu uns kommen, ganz persönlich zu uns nach Hause, wie Prinz Charles da in Marzahn eine Wohnung sehen, wie die Leute dort gewohnt haben, wie die Sozialisten die Wohnung aufgebaut haben. Das hat sich dafür interessiert. Verstehst? Und so kommt der Herr Jesus um Zachäus und er sitzt sich nur hin, Zachäus. Wunderbar, so ein Apartment, alles mit Marmor, alles ganz toll. Ich kann mir vorstellen, wie der Herr Jesus sich gefühlt hat. Der hat sich nur gewundert. Und plötzlich passiert ein Wunder. Dann sagt Zachäus: Herr, ich habe einen lieben Bruder aus Indien, aus Kochi bei mir in der Gemeinde mal gehabt als Prediger. Ein wirklich, der war aus dem Königshaus noch. Der wäre eigentlich König von Karela gewesen. Und dieser Bruder Samuel war bei mir in der Gemeinde, also gepredigt. Und er sitzt bald zu Hause und ich züchte Fische im Aquarium. Und ich weiß, das war, ich habe keinen Fernseher gehabt, aber wenn ich nach Hause kam, dann saß ich vor meinem Aquarium und diese Fischlein, wie die da hin und her sprangen. Ich war verliebt in die Fischlein. Und dann fütterte ich die Fischlein und dann erzählte mir seine Leute in Indien, die haben kaum was zu essen und ich verbrauche 30 Euro oder 30 D-Mark im Monat damals für mein Fischfutter und vieles andere mehr, was so ein Aquarium kostet. Weißt du, was ich gemacht habe? Mir ging es genauso, ich habe ihm nichts gesagt, aber mir ging es genauso wie dem Zachäus. Ich habe, als er weg war, mein Aquarium verkauft und das Geld nach Indien gespendet, damit die Leute was zu essen haben. Weißt du, der Mann hat eine Ausstrahlung gehabt. Und so hat Jesus auch eine Ausstrahlung gehabt. Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe es wieder zurück, vielfältig zurück. Und ich gebe den Armen noch was. Und für mich behalte ich den Rest. Du siehst, was für einen Einfluss Jesus gehabt hat als König. So wie dieser Bruder Samuel, der hier bei mir in der Gemeinde gedient hat. Der hat mich angesteckt, Aquarium zu verkaufen und nicht diesen Hobbys zu frönen und Fische zu füttern, sondern lieber die Kinder zu füttern in Indien. Das hat mein Leben verändert. Und seitdem habe ich angefangen, humanitäre Hilfsaktionen zu machen, nicht nur für mich zu leben, sondern auch an andere zu denken. Wenn es mir gut geht, soll es auch den anderen Leuten gut gehen. Und sollen auch gut haben, so gut ich kann. Ja, und Gott segnet das dann. Und Gott hat mich gesegnet, Lob und Dank. Er kam zu den Seinen. Und weißt du, was der Herr Jesus immer gesagt hat, wenn er zu den Leuten kam? Fürchtet euch nicht. Ich beiße nicht. Ich tue euch nichts Böses. Ja, die Leute haben Angst gehabt. Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihr geht zwar, aber da kommt der Tröster, dieser Parakletos, der wird bei euch bleiben. Jesus kam, um uns Menschen Angst zu nehmen, uns die Ängste zu nehmen. Fürchtet euch nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Gott kommt zu uns zu Besuch, ihr Lieben. Er klopft an der Tür. Wie lange muss der Herr Jesus an deiner Tür klopfen? Denk darüber nach. Er klopft an der Tür. Wir haben ein Lied, was wir ab und zu mal singen. Hast du keinen Raum für Jesus? Wir haben Raum für alles Mögliche, für jeden Krusch, für jeden Dreck, für jeden Mist. Aber Raum für Jesus? Hast du keinen Raum für Jesus? Überleg einmal. Für jeden Lumpen hast du da Raum. Für jeden Mist hast du Raum. Für jeden Horror, alles Mögliche hast du Raum. Hast du keinen Raum für mich? Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür aufmacht, zu dem wollen wir kommen und das Abendmahl miteinander feiern oder das Mahl miteinander feiern. Wenn Gott zu uns kommt, kommt er nicht mit leeren Händen, Geschwister. Jesus brachte den Menschen Gaben. Er brachte ihnen Gesundheit. Er brachte ihnen Sündenvergebung. Er brachte ihnen göttliche Fülle. Er brachte Frieden. Er brachte Freude. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Und ich gebe meinen Frieden euch und nicht Frieden, wie die Welt gibt. Die Welt macht Haufen Versprechungen, aber den Frieden gibt die Welt nicht. Kann gar nicht geben, weil sie gar nicht hat. Er bringt uns Geschenke, er bringt uns Verheißungen, er bringt uns Segnungen. Bei jedem Besuch, wenn er bei uns da ist, passiert etwas Außergewöhnliches, etwas Einmaliges. Er bringt was mit. Jesus kommt nie mit leeren Händen zu uns. Hör mir zu. Deshalb lad ein diesen guten Gast. Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und weißt du, der Herr hat immer was im Koffer, in der Tasche. Wir haben einen lieben Bruder gehabt in der Gemeinde, Bruder Bruno. Der Bruder Bruno hat eine Krankheit gehabt. Er hat immer Bonbons in der Tasche gehabt. Und die Kinder wussten schon, der Bruno hat Bonbons in der Tasche. Und die liefen dem schon nach. Wie bei dem Mann vom Hammel. Verstehst du? Und so weiter. Er lief nach. Und der wusste, der hat was immer in der Tasche. Und der Heiland hat immer was in der Tasche, Geschwister. Glaub mir das. Immer was in der Tasche. Da fällt immer was ab. Und wir sollen wie Gotteskinder sein, uns freuen. Der Heiland kommt, der Heiland kommt, der Heiland kommt. Der kommt nicht mit leeren Händen. Gott kommt persönlich und bringt uns noch den Tröster, den Heiligen Geist. Er sagt, es ist gut, Leute, wenn ich weggehe. Wenn ich weggehe, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen Helfer schicken. Halleluja, der Heilige Geist. Ja, ist die nächste große Gottesbegegnung. Macht hoch die Tür macht weit. Nicht nur, dass Jesus kommt und den Vater uns bringt und den Vater uns verherrlicht. Nein, er bringt uns sogar den Heiligen Geist. Und so das ganze göttliche Trio ist bei uns. Halleluja, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er bringt uns eine gute Botschaft. Dieses Rema-Wort. Weißt du hast die Bibel. Das Wort wurde Fleisch. Aber damit kannst du nicht viel anfangen. Ich auch nicht. Weißt du, die Bibel ist ein dickes Buch, da ist so viel. Alle Bücher können nicht fassen, was du getan hast, Herr Jesus. Ja, aber wir brauchen das Rema, das spezielle Wort für meine spezielle Situation. Gott begegnet uns, Gott besucht uns. Ich denke, dieser Tag habe ich vom Zacharias gepredigt, vom Johannes den Täufer, dem Vater vom Johannes den Täufer. Und er ist im Heiligtum. Weißt du, eigentlich, du solltest denken, Gott ist da im Heiligtum zu Hause. Er betet für andere Menschen, für die draußen, bringt die Versöhnung, das Opfer, Versöhnungsopfer im Allerheiligsten als hoher Priester. Und plötzlich besucht ein Engel, der Herr besucht diesen Zacharias im Tempel. Zacharias, dein Gebet ist erhört. Oder eure Gebete, deine und deiner Frau Gebete sind erhört worden. Du kriegst einen Sohn. Stell mal sowas vor. Und du sollst ihn Johannes nennen. Gott begegnet, besucht ihn im Allerheiligsten. Wenn du auf den Knien liegst, wenn du mit Gott betest, wenn du dich versöhnt hast, Gott besucht dich. Halleluja, stell dir mal was vor. Gott besucht dich im Allerheiligsten und Gott erfüllt dort, was er versprochen hat. Und wenn du das nicht glaubst, dann wird dein Mund gehalten, dann kannst du nicht sprechen. So lange, bis die Erfüllung da ist, nach 9 Monaten wirst du das Wunder sehen. Deshalb, wenn Gott dir etwas versprochen hat, warte mindestens 9 Monate. So lange dauert deine Schwangerschaft hier in dieser Welt. Bei uns Menschen. Warte 9 Monate, es kommt. Weißt du, Gott versprochen hat, du wirst gesund werden. Halte dich fest, 9 Monate. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Werde schwanger mit dem Versprechen Gottes. Erwarte die Wunder Gottes in deinem persönlichen Leben. Der Heilige Geist ist das Sprachrohr des Herrn. Er ist Gott. Und warum weiß ich, dass er Gott ist? Er hat Willen, er wird beleidigt, er kann alles werden. Und er trifft seine eigene Entscheidung. Uns und dem Heiligen Geist hat es gefallen. Weißt du, nicht Gott, sondern dem Heiligen Geist. In der Gemeinde Jesu, hier auf Erden, solange wir hier sind, in der Gnadenzeit, ist die Zeit des Heiligen Geistes. Gott kommt zu uns zu Besuch, persönlich, in Form von Jesus und in Form vom Heiligen Geist. Nur ganz schnell, damit du weißt. Und die Weisen, die dann die Kunde vernommen haben, die Hirten, die die Kunde vernommen haben, die haben das Kind gesehen und sie waren begeistert und sie breiteten die Kunde aus. Und die Weisen, die gingen auf einem anderen Weg nach Hause, wie sie gekommen sind. Wenn du diesem Himmelsgast begegnest, diesem edlen Gast begegnest, gehst auf einem anderen Weg nach Hause, wie du hierher gekommen bist. Halleluja. Auf einem anderen Weg. Gehst nicht mehr zum Herodes, zum Metzger und lass dich dort abschlachten. Du wirst auf einem anderen Weg nach Hause gehen. Wenn Gott uns persönlich begegnet, fangen wir an zu jubeln und zu jauchzen, zu hüpfen und zu springen, so wie dieser Johannes im Bauch der Elisabeth. Wenn dein Herz voll ist, mein Bruder, Schwester, und du die Erlösung begreifst und verstehst, weißt du, da jubelst du mit den himmlischen Heerscharen, der Himmel füllt sich, plötzlich der ganze Raum, die ganze Luft voller Engel, himmlischer Wesen, voller Herrlichkeit Gottes. Ja, so wie bei den Hirten. Euch ist heute der Heiland geboren. Und dann plötzlich die ganzen himmlischen Heerscharen, lauter Goldperlen, Edelsteine. Jesus stieg sogar persönlich, und jetzt er stieg hinab auf diese Erde, stieg sogar persönlich in die Unterwelt, in die Hölle. Dort hat er sogar die Hölle aufgesucht. Stell mal sowas vor. Der Heiland sucht die Hölle auf und schnappt sich den Teufel, bindet ihn und fesselt ihn für 1000 Jahre oder 100.000 Jahre oder 1 Million Jahre, wie viele Jahre auch immer. Er hat dem Tod die Macht entrissen und dem Teufel die Seelen entrissen und sagt, ihr seid frei, Gefangenen. Ich verkündige euch ein angenehmes Jahr. Geht nach Hause schnell zu euren Lieben. Jesus hat Fleisch und Blut angenommen, um dich und mich zu erlösen. Er hätte uns gar nicht anders erlösen können. Er musste sich verkleiden wie ein Bauer, wie ein Zimmermann, wie ein Handwerker. Ja, und er wird unser Leben erretten und hat unser Leben errettet. Weißt du, und da stehe ich manchmal da und frage, lieber Gott, und was ist, wenn ich gestorben bin? Wenn ich irgendwo mal ausgebuddelt werde auf dem Friedhof und meine Knochen, die Leute haben mein Skelett noch finden und sagen, hier ist ein Deutscher beerdigt worden. So wie man heute immer wieder so auf den Schlachtfeldern die Skelette findet von den Leuten aus dem 30-jährigen Krieg oder aus irgendeinem anderen Schlachtfeld. Und da habe ich gelesen in Hebräerbrief und so weiter. Er hat dem Tod die Macht genommen, weil die Angst vor dem Tod uns weggenommen. Du brauchst keine Angst mehr haben, denn bis zu dem Augenblick, bis Jesus kam, waren wir Sklaven, Geiseln des Teufels, Gefangene des Todes. Oh, was geht mit mir weiter? Was ist mit meinem Leben? Wenn ich gestorben bin, bin ich gestorben. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Das glauben Atheisten, aber nicht Christen. Und Jesus hat die Welt verlassen und als nachdem alles vollendet war, vollbracht wurde und es wieder zum Vater heimgegangen hat, dann den Heiligen Geist angefordert und gesagt, Vater, sende den Heiligen Geist, sonst die Leute da unten verzweifeln, die kommen nicht weiter. Die brauchen eine göttliche Persönlichkeit hier auf dieser Erde, die sie begleitet Tag und Nacht bis in alle Ewigkeit. Sie brauchen jemand. Wenn Gott zu uns kommt, dann schenkt er sich selbst. Dann bekommen wir alles, was wir brauchen. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht nur, Gott schenkt mir Liebe, mehr Liebe, mehr Liebe. Nein, ich brauche nicht mehr Liebe oder mehr Frieden, mehr Freude oder mehr das und mehr das, mehr das. Nein, ich brauche mehr von Jesus. Und je mehr ich von Jesus habe, desto mehr habe ich vom Leben. Halleluja. Und bitte nicht um mehr Liebe. Hör auf, um mehr Liebe zu beten. Geschwister, wir brauchen mehr Liebe in der Gemeinde, in dieser Welt und so weiter. Mehr Liebe für das und mehr Liebe für das. Vergiss den ganzen Schmarrn. Bitte, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Und dann bekommst du etwas. Und wenn du um Jesus bittest, kriegst du den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird bei euch bleiben ewiglich. Dieses göttliche Geschenk ist etwas ganz Gewaltiges. Das kann ich gar nicht richtig aussprechen, gar nicht richtig formulieren. Mit dem Besuch Jesu beginnt ganz neuer Lebensabschnitt, ganz neue Lebensart und Lebensweise. Unser Leib wird ein Tempel des allmächtigen Gottes. Unser Tempel wird gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Preis dem Herrn, das ist das eine. Und dann heißt es, du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt plötzlich schlägst du aus dieser dürre Stecken, der schon Jahre, Zehnte tot ist, der Stab Aarons. Plötzlich wird es ein blühender Mandelbaum. Plötzlich trägt es sogar noch Frucht. Stell dir vor, diese alte Stecken, dieser alte Matutis, oder wie du auch immer heißt, es ist plötzlich, wirst du lebendig, fängst an zu blühen, und dann weißt du, ach, was in dir drin gesteckt hat. Dieser Stab Aarons war ein Mandelbaum. Durch seinen Odem und durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, kannst du plötzlich Gott dienen. Der Heilige Geist wird dich leiten. Warum haben wir so einen Tannenbaum hier hingestellt? Peter, ich danke dir, dass du mich draufgebracht hast über den Tannenbaum. Ich habe gar nicht die dritte Strophe gekannt. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter und so weiter. Da ist eine Botschaft drin, eine Botschaft der Hoffnung, da ein Tannenbaum, der verdorrt draußen nicht, wenn Winter ist, hat sein Kleid, sein grünes Kleid, Sommer wie Winter und ist saftig und bleibt saftig. Verstehst du, und so sollen Christen sein, wie grünen Bäume, wie Bäume der Gerechtigkeit. Wenn du dich an den Herrn hältst, bist du schöner wie ein Tannenbaum, wie ein Palmbaum oder wie eine Eiche, deutsche Eiche. Halleluja. Lob und Dank. Durch seinen Geist. Und wir lesen in Römer Kapitel 8, Vers 26, der Heilige Geist ist ein Helfer, hilft uns an Schwachheiten, sogar ganz besonders beim Beten. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, um was wir bitten sollen. Und der Heilige Geist formuliert unsere Gebete. Du musst nur in Sprachen beten, musst du la 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 sagen und so weiter. Und der Heilige Geist buchstabiert dann und macht das alles, was ist, Plus und Minus, Ja und Nein. Und dann bekommst du das, was du brauchst vom Vater im Himmel. Er will nicht, dass du dich aufgibst. Gott will nicht, sondern dass du dein Leben einnimmst und dass du nicht verzweifelst. Darum ist der Heilige Geist da. Und deshalb ist der Heilige Geist auf uns gekommen. Und schau dich die Jünger Jesu an. Das waren Waschlappen, Feiglinge, die sind abgehauen, haben sich versteckt vor den Juden, aus Angst vor den Juden. Und was ist dann passiert, als der Heilige Geist kam und Petrus und die Elf traten auf? Ihr habt diesen Jesus gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Gott war in Palästina in jenen Tagen. Gott war den Menschen nahe. Wenn Jesus da ist, wenn der Heilige Geist da ist, wenn einer der Gottheiten da ist, da ist der Himmel da, da ist Herrlichkeit da. Und der Heilige Geist hilft uns, wenn wir fallen, der richtet uns auf. Ich weiß nicht, ob du die russischen Stehpuppen, Stehaufpuppen kennst, verstehst du, kannst hinschmeißen, wie du willst, sie stehen immer auf. Wenn du den Heiligen Geist hast, Bruder, Schwester, du bist auch so eine Stehaufpuppe. Man kann dich hinschmeißen, wie man will, kann man dich auf den Kopf stellen und so weiter. Du kommst immer wieder hoch, stehst immer so, wie du stehen solltest. Also die Russen haben's. Die Russen haben's. Wer deine Stehaufmännchen? Ja, dass du immer wieder aufstehst, der Heilige Geist betet für dich und sagt, steh auf die Beine und dann wackelst du noch ein bisschen am Anfang, aber dann stehst du wieder. Halleluja. Jesus kam uns zu erlösen. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Wenn wir uns vor Gott nicht einmal richtig ausdrücken können, dann sagt er, komm, lass mich beten, ich bete für dich. Ich spreche jetzt, ich kann die Diplomatensprache, die Sprache des Himmels, ich weiß, wie man es formuliert. Wir wissen nicht, wie wir beten können und sollen. Die Jünger haben Jesus gefragt, Herr, lehre uns zu beten. Und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten und führen. Der Heilige Geist betet für uns durch unser Unterbewusstsein in anderen Sprachen. Der Heilige Geist setzt Energien frei. Durch den Heiligen Geist weißt du, Gott, immer wo du bist, du hast so ein Chip in dir. Weißt du, Gott weiß überall, du kannst Gott nicht weglaufen. Also in meiner Nachbarschaft ist, die haben ein paar Hündchen und die führen, also die Frau führt die Hündchen aus und die hat gesagt, unsere Hunde haben so ein Chips, die sind schon verchippt. Also so irgendwo im Ohr haben sie so einen Chip. Wenn die weglaufen, dann wissen ganz genau, wo die hinrennen. Sie haben Chips. Und du hast, wenn du den Heiligen Geist hast, bist du schon markiert für Gott. Gott weiß genau, wo du dich befindest, wo du dich aufhältst, wie dir geht, wo du als Reise genommen bist. Verstehst? Gott weiß alles. Ja. Du kannst nicht mehr entführt werden. Du kannst nicht mehr verführt werden. Du kannst nicht mehr verdorben werden. Gott weiß. Er holt dich da wieder raus. Und so. Ich habe das nicht geglaubt, aber dann ließ sie den Hund mal laufen im Garten bei uns und er hat gesagt, weißt du, ich kann hier genau sehen, wo der Hund sitzt, wo er sich versteckt. Und Gott weiß genauso, wo du und wo ich mich verstecke. Wir sind verschippt. Verstehst du? Komisch ist das, komisches Gefühl. Der Antichrist wird auch die Leute so ein Schiff verpassen. Aber das ist zu spät. Bei mir nicht mehr. Da ist der Zug schon abgefahren. Der Heilige Geist sorgt, dass wir nicht verloren gehen. Wo auch immer, lies Hesekiel Kapitel 37, lies mal. Ja, ich möchte einfach, dass du weißt, Gott kennt dich. Gott weiß, wenn du beerdigt bist, Gott weiß, wo du liegst, oder wo du mal gelegen bist, und wo du nicht mehr liegst. Gott weiß das, wo du nicht mehr liegst. Stell dir mal sowas vor. Man hat dich verbrannt, die Asche ins Meer gestreut, oder was auch immer mit dir gemacht hat. Verstehst du, du bist nicht mehr auffindbar, aber Gott weiß, wo du bist, dein DNA. Das ist alles verchippt. Hesekiel 37, Vers 2. Und siehe, es lagen so viele Gebeine auf das Feld dorthin, auf diesem Schlachtfeld. Sie waren alle verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und er sprach, und ich sprach, ja Herr, mein Gott, du weißt es, ich weiß es nicht, ob das möglich ist oder nicht, dass meine Gebeine nochmal zu mir kommen. Die Knochen sind verstreut. Ein Bein ist da in Berlin, ein anderes Bein ist in Paris, das andere das andere Knochenteil ist irgendwo in London. Verstehst du? Wir sind über die ganze Welt verteilt. Gott weiß, wo wir liegen, wo wir sind. Nur nebenbei. Gott ist auf diese Erde gekommen, um das alles auszukundschaften. Du weißt es, Herr. Und er sprach zu mir, weissaget über diese Gebeine, spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Und so spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, trockenen, dürren Knochen, verfallenen Knochen, ich will Leben in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Stell dir vor, Gott hat Autorität. Gott kommt hernieder und Gott spricht zu diesen Gebeinen und ich will euch Sehnen geben, dass Fleisch über euch wachse und euch, und ihr mit Haut überzogen werdet und ich will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das soll das Volk Gottes erfahren. Das sollst du erfahren heute Morgen. Gott ist zu uns herabgekommen. Und Gott hat uns den Auftrag gegeben, predigt den Menschen das Evangelium. Höre des Herrn Wort, das ist auch unsere Aktion. So, und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, sagte dieser Hesekiel, und siehe, da rauschte plötzlich, und während ich weiß, sagte, Gebeine rückten zusammen, Bein zu Gebein, und ich sah und siehe, sie wurden mit Sehnen und Fleisch überzogen und Haut noch überzogen und so weiter. Und der Odem des Herrn kam in sie hinein. Und er sprach zu mir, und weissage zum Odem, zu dem Geist, weissage zu dem Geist, du Menschenkind, sprich zu dem Odem. Und so spricht der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden, blase diese toten Gebeine wieder an, dass sie lebendig werden. Und Gott blies den Menschen an, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Verstehst du? Das passiert noch einmal. Der Mensch hat die Seele verloren. Sie sind zu trockenen Gebeinen geworden. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, oder wie er mir befohlen hatte. Und da kam der Odem in sie. Und sie wurden wieder lebendig und stellten sich wieder auf die Füße. Ein gewaltiges Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine, das ist das Volk Gottes, das Haus Israel. Und ich lese noch weiter. Ich bin begeistert. Und siehe, jetzt spreche ich zu ihnen. Unsere Gebeine waren verdorrt. Unsere Hoffnung war verloren. Wir hatten keine Hoffnung mehr in uns. Und so war die Welt von damals, so ist die Welt von heute. Und so ist vielleicht dein Leben, wenn du von dieser Erde gehst. Unsere Hoffnung ist dahin. Aber du bist nicht bei Gott verloren. Halleluja. Gott kennt dich. Und darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht der Herr. Sieh, ich will eure Gräber auftun und hole euch heraus, mein Volk, aus euren Gräbern und bringe euch herauf in das Land des Lebens, in das Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraushole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Das ist, was Gott, was Jesus, was der Heilige Geist will, dass wir wieder leben sollen. Du sollst leben, nicht sterben. Vergiss deinen Todestag. Dein Todestag ist dein Geburtstag. Ja, da fängst du erst richtig an zu pulsieren, richtig zu laufen. Ich hole dich wieder raus, spricht der Herr. Ich will euch Odem geben in euch, und dass ihr wieder lebt, und ich will euch wieder in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, und ich rede es, und ich tue es auch, spricht der Herr. Versprochen ist versprochen. Für mich ist das Wort Gottes. Gott hat die Verheißung erfüllt, damals der alten Eva, und der Nachkomme, dein Same, wird der Schlange den Kopf zertreten. Gott besucht uns, und Jesus zertritt dem Teufel den Kopf, bindet ihn. Darum predige ich auch, darum lass dich nicht nach, zu verkündigen, die gute Nachricht. Gott hat uns besucht. Der König war unter uns. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Jedes Knie, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist jetzt. Und ich lasse niemand anders als den Herrn gelten. Alle anderen lösche ich, alle anderen ignoriere ich, alle anderen blockiere ich. Er ist mein König. Halleluja. Gott besucht uns persönlich. Wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen, hören wir zu. Hier in der Versammlung, wir müssen nur drei Leute sein, mehr brauchen wir nicht. Zwei reichen auch schon. Wenn wir hier zusammenkommen in Jesu Namen, ist er mitten unter uns durch seinen Heiligen Geist. Wir haben den höchsten Besuch in der kleinsten Versammlung. Den größten Besuch. Wo nur zwei, wo ein Ehepaar, wo eine Familie, Mann und Frau beten, verstehst du, im Namen Jesu ist er durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig. Glaub nicht, dass Jesus gegenwärtig ist also im Fleisch. Nein, er ist in seinem Geist gegenwärtig. Bei uns ist es ewiglich und alle Zeit. Oder wo zwei oder drei was bitten, das wird ihnen gegeben werden. Da ist die Gottheit gegenwärtig. Wenn du betest, Gott suchst und so weiter, dann wird Gott sich in deinem Leben offenbaren. Du musst nur erwarten, daran glauben. Wenn Gott da ist, soll, und jetzt komme ich noch auf einen Punkt, soll alles auf ihn gerichtet werden. Alle Augen sehen auf den Herrn. Von ihm kommt alles. Wenn Gott da ist, lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht stören durch äußere Umstände, durch innere Umstände, was auch immer sei. Weißt du, wenn Gott da ist, wenn heute Morgen der Herr Jesus da ist, dann lass dich nicht abhalten. Plane nicht, was du heute noch kochst, was du noch als Geschenk einkaufst für Weihnachten oder sonst was. Konzentriere deine Gedanken auf den Herrn. Und zwar total. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, hat der Herr gesagt. Ja, der Herr möchte immer, wenn er da ist, der Mittelpunkt sein. Mein Herr, mein Heiland, mein Gott, mein König. Ja. Er möchte Nummer eins sein. Alle sollen auf ihn hören. Alle Augen sollen auf ihn gerichtet sein. Und wir sollen auf Jesus hören. So wie Maria in Bethanien. Das Bild ist so groß für mich. Maria saß zu den Füßen Jesu. Der Teufel möchte dich ständig ablenken.
Darum gibt er da ständig dir Gedanken im Kopf. Hast du schon Waschmaschine ausgeschaltet? Hast du den Herd ausgeschaltet? Was weiß ich, was dir da alles so erzählt, was du ausschalten solltest? Das müsstest du noch machen. Das solltest du noch anrufen. Vergiss es, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, ist Gott hier und alles andere interessiert dir Dreck. Darum, nimm jeden Gedanken unter die Kontrolle, deine Kontrolle. Ich muss meine Gedanken kontrollieren, nicht der Heilige Geist. Bitte hilf mir, Heiliger Geist, dass meine Gedanken kontrolliert werden. Ich muss sagen, Schluss, ich denke jetzt an Jesus. Ich rede von Jesus. Ich preise Jesus. Ich bete Jesus an. Er ist mir Nummer eins. Ja, lass dich nicht unterbrechen. Es ist so wichtig, dass du dich nicht unterbrechen lässt. Nur du kannst dich unterbrechen und sagen, ja, muss man schnell aufschreiben oder was weiß ich. Nein, das kannst du auch nachher denken, wenn es alles vorbei ist, wenn der Herr wieder weggegangen ist, wenn du unterwegs bist in der Straßenbahn. Werdet ihr der Gegenwart Gottes bewusst, Bruder, Schwester, wenn er da ist, wenn er uns besucht, nicht nur in Bethlehem. Weißt du, damals in der Krippe der König kommt, der König möchte heute noch bei uns sein. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an die Weltende durch den Heiligen Geist. Alle Tage. Wenn Gott persönlich da ist, dann haben alle anderen Geister nichts mehr zu melden. Dann ist die vollkommen wurscht. Gott hat uns gezeigt ein Bild aus dem Alten Testament, die Söhne Aarons, die haben fremdes Feuer in das Allerheiligste gebracht. Fremdes Feuer, die haben noch was anderes mitgemacht. Die haben nicht das Feuer mit der Sonne entzündet, sondern mit dem Streichholz oder mit dem Stein, was weiß ich wie. Sie haben ein fremdes Feuer, also ein Feuer, das nicht von Gott entzündet war, in das Heiligtum mitgebracht. Und die fielen tot um. Gott möchte kein fremdes Feuer haben. Die wurden erschlagen, sogar im Heiligtum. Stell mal vor. Und so viele sterben im Heiligtum. Viele gehen zum Tisch des Herrn. Wir werden 1. Januar Abendmahl miteinander feiern. Nee, nicht 1. Januar. Ja, 1. Januar auch. Oder? Den ersten Sonntag im Januar, aber hier Silvester, Abendmahl feiern. Und da heißt es ja immer im Abendmahlsliturgie, da heißt es, und wer unwürdig zum Tisch des Herrn geht. Was ist unwürdig zum Tisch des Herrn? Dass du einen Knatsch hast mit irgendjemandem, dass du keinen Frieden hast oder dass sonst irgendetwas in deinem Leben ist. Wenn du da zum Tisch des Herrn gehst, weißt du, was da passiert? Da schlafen viele ein, sind schwach und manche sterben sogar vorzeitig. Lies 1. Korinther 11. Jesus, der Gesalbte Gottes, ist zu uns gekommen und da dreht sich alles nur noch um Jesus. Heiland, mein Heiland, mein Heiland, mein Heiland, mein Heiland, mein Heiland, immer wieder. Ja. Und der Herr Jesus ist da. Er sagt, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, womit du zu kämpfen hast, ich weiß, was dich traurig macht und so weiter. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 11, da heißt es, denn welcher Mensch kennt die Dinge eines Menschen, außer der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und niemand kennt die Dinge Gottes, außer dem Geist, der in Gott ist. Und dieser Heilige Geist durch Jesus Christus ist hier mitten unter uns. Deshalb schalte alles andere ab und aus. Konzentriere dich auf den Herrn. Der Heilige Geist ist bei uns, ist der beste Gotteskenner und der beste Menschenkenner. Das ist der Heilige Geist. Er kennt mich und er kennt Gott. Und der Heilige Geist erforscht den Sinn und den Willen Gottes. Und die Herzen der Gläubigen, was in deinem Herzen vor sich geht. Und oft sagt der Heilige Geist, hör auf zu beten, ist ja gar kein Wert. Bring zuerst mal dein Herz in Ordnung. Bring deine Seele in Ordnung. Schaff Frieden zuerst einmal in deinem Herzen. In Römer Kapitel 8, Vers 27, wer nun die Herzen erforscht, weiß, was der Geist denkt, denn er trifft für die Heiligen ein und er trifft für die Heiligen ein, wie es gehört, wie es Gottes Wille vorsieht. Der Heilige Geist weiß, Vater, gib ihm. Guck mal, er braucht es unbedingt. Er kommt nicht mehr weiter. Er wird es nicht überleben. Er wird es nicht schaffen. Der Heilige Geist erforscht dein Herz. Nicht der Doktor. Der Doktor kannst du bestätigen. Oder sagen, jetzt ist es in Ordnung. Gott kommt zu uns ganz persönlich mit persönlichen Botschaften, mit Rema-Worten. Worte, die für unsere Situation passen und wichtig sind. Ja, in der Bibel stehen nur Pauschalantworten. Oder ein paar Schallworte, allgemeine Worte, die gelten für alle Welt, alle Jahrhunderte, alle Zeiten. Aber du brauchst etwas Spezielles, was für dich persönlich, was dich auf die Beine bringt. Du brauchst ein persönliches Wort durch den Heiligen Geist. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Der Heilige Geist sieht, der Heilige Geist kennt dein DNA, deine Zusammensetzung, das, was dein Leben ausmacht. Das ist alles in dein Leben hineingeschrieben, bis in alle Einzelheiten, bis in alle Ewigkeiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass du in allen Dingen immer den Heiligen Geist kontaktierst und eine gute Beziehung zu ihm hast und die Beziehung zu ihm vertiefst. Und er verklärt dir Jesus mehr und mehr. Der große Gast, dieser Edelgast, will heute zu uns kommen durch den Heiligen Geist. Dieses göttliche Trio, die werden uns was, wollen was vorspielen. Johannes Kapitel 3, Vers 13, niemand ist in den Himmel aufgestiegen, als der, der vom Himmel herabgekommen ist. Und das heißt, der Sohn des Menschen, der vom Himmel gekommen ist, auch der Heilige Geist, vom Himmel hoch, da komme ich her. Jesus hat sich entschieden, für dich und mich hierher zu kommen, nach Berlin zu kommen. Der hätte auch in Jerusalem bleiben können. Aber nein, der Heiland wollte, dass die Berliner Jesus erleben. Halleluja. Ja, dass sie den Vater kennenlernen. Und Jesus entschied sich darum, uns zu besuchen und danach zu fragen, Kind, wie geht es dir? Was brauchst du? Was fehlt dir? In Matthäus 5, Vers 17, da sagt Jesus, gibt selbst die Beweggründe seines Kommens. Er sagt, glaubt nicht, dass das Menschensohn gekommen ist, das Gesetz und die Propheten zu zerstören oder sie aufzuheben. Nein, er ist gekommen, um alles zu erfüllen, was du nicht erfüllen konntest. Das ist unsere Erlösung. Jesus wollte alle Gebote, alle Verheißungen Gottes, alle Segnungen Gottes erfüllen, mit Leben erfüllen, dass es nicht nur Theorie ist, was verkopft ist. Nein, Jesus ist gekommen, um Leben und volles Genüge zu bringen. Lukas 19, Vers 10, des Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist, für Gott verloren gegangen ist, sich verrannt, verlaufen hat. Und wie oft haben wir uns verrannt in Dinge, die nichts taugen, nichts bringen. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu suchen, sondern die Sünder zur Umkehr zu rufen. Komm heim, verlorenes Kind. Der König ist gekommen. Ja, der Herr ist da, zu suchen, was verloren ist, verloren gegangen ist, verlorene Schäfchen, verlorene Groschen, alles, was verloren ist, der sucht der Herr. Matthäus 10, Vers 34, ich glaube nicht, dass ich gekommen bin, sagt der Herr, um Frieden auf Erden zu bringen. Viele Leute haben eine falsche Vorstellung vom Herrn. Ich bin nicht gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen, sondern um ein Schwert zu bringen. Und da wird Feindschaft sein zwischen Mutter und Tochter, Sohn und Vater. In aller Liebe. Weil Gott will uns von der väterlichen Lebensweise erlösen. Wir sind verdorben durch die väterliche Lebensweise. Ja, wir sollen einen Beruf lernen. Wir sollen Geld verdienen. Wir sollen was aus unserem Leben machen. Wir sollen was Großes werden. Verstehst du, das ist die väterliche Lebensweise. Mein Sohn, meine Tochter. Aber Gott möchte dich in den Himmel bringen. Halleluja. Und dich nicht nur materiell segnen, sondern Gott möchte dich vor allem auch geistlich segnen. Und wenn du geistlich gesegnet bist, bist du auch materiell gesegnet. In Johannes 6, Vers 38, der Jesus sagt weiter, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um nicht aus meinem eigenen Willen, sondern dass ich den Willen tue, der mich gesandt hat. Jesus kam, dieser Edelgast kam, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Er kam nicht wegen sich, um sich selbst zu profilieren. Im Gegenteil, der hat nichts dabei gehabt. Ja, eigentlich nur Leid und Schmerzen und Elend hat er erlebt hier auf dieser Erde. Aber er kam, um den Willen Gottes zu profilieren und zu tun, nicht sich selbst zu verwirklichen, sondern Gott zu verwirklichen und den Menschen zu verwirklichen. Dazu kam Jesus. Und das ist der Wille des Vaters, heißt es hier weiter, der mich gesandt hat, der von allem, was er hat, mir gegeben hat, sollte ich nichts verlieren. Und selbst wenn es anscheinend verloren geht, er wird es von den Toten auferwecken. Das sind diese Gebeine, wo dann zusammenkommen. Da kommen Knochen zu Knochen, Zeh zu Zeh. Sogar deine ganzen Zähne, die dir gezogen worden sind, werden wieder zusammenkommen. Stell dir mal vor, dein Gebiss passt nicht mehr rein. In aller Liebe. Kannst wegschweißen. Deine Krücke, die ganzen Hilfsmittel, die Brillen. Plötzlich bekommst du was Neues. Neue Pupillen. Alles, was du brauchst. Total was Neues. Hier müssen wir uns mit Krücken begnügen auf dieser Welt. Lob und Dank. Wir danken Gott, dass wir Krücken haben und dass es sowas gibt. Aber wir werden diese Tage eines Tages nicht mehr brauchen. Er wird uns auferwecken. Und dann lese ich weiter hier. Und dies ist der Wille von ihm, vom Vater hier, der mich gesandt hat, damit jeder, der den Sohn sieht, nur sehen. Der muss den gar nicht aufnehmen. Du musst nur den Sohn sehen. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. So einfach, so simpel geht es. Wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, wird ewiges Leben haben. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Wann ist der letzte Tag? Es ist nicht der jüngste Tag. Es ist nicht die Wiederkunft Jesu. Es ist auch nicht die Entrückung. Hier, wenn du die Augen auf dieser Erde zumachst, ist es dein letzter Tag. Und nach diesem letzten Tag wird Gott dich auferwecken. Meine Frau liegt nicht da auf dem Friedhof dort irgendwo in der Müllerstraße. Und deine Lieben liegen auch nicht in der Müllerstraße oder sonst irgendwo auf dem Friedhof. Deine Lieben sind bei Gott. Halleluja. Und wir sollten ganz anderes Denken erfassen und begreifen. Er wird auferwecken. In dem Augenblick, wo wir hier die Augen zumachen, wachen wir im Himmel auf und sagen, Jesus, das bist du. Gut, dass ich dich kenne. Ja, den Ersten, den ich sehe, wird Jesus sein, weil ich den hier schon kenne. Ich kenne seinen Namen schon. Ich weiß, wie er heißt. Und ich werde dort kein Fremdling sein. Halleluja. Dann ist mir vollkommen egal, wann das stattfindet. Bei Gott sind 1000 Jahre ein Tag und ein Tag sind wie 1000 Jahre. Das spielt 10.000 Jahre spielt überhaupt nichts, spielen keine Rolle bei Gott. Wir müssen nur wir hier auf Erden haben wir einen Begriff von Raum und Zeit. Er wird am letzten Tag aufwecken. Jesus besuchte den Grab von Lazarus, ja, und sagt, Lazarus, komm raus. Und ja, er ruft uns aus unseren Gräbern, die Gräber werden sich öffnen, die Gebeine werden zusammenkommen. Was glaubst du, wie viele Leute da verbrannt worden sind in den Konzentrationslagern? Die werden aus der Asche auferstehen wie ein Phantom, wie ein Python, die werden auferstehen. Wo sind wir denn? Was wollten die Deutschen da von uns im Konzentrationslager? Er ist gekommen, der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe lässt. Nach seinem Besuch ist die Welt nicht mehr dieselbe. Wir schreiben heute 2019 nach Christus. Vergiss die ganzen DDR-Leute, vergiss es die ganzen Kommunisten, die schreiben AD nach unserer Zeitrechnung oder was weiß ich. Nein, nach Christus. Wir haben eine ganz andere Zeit nach der Geburt Jesu. Johannes Vers 10, Vers 10. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben, und zwar in großer Menge. Ich habe diese Übersetzung gar nicht, noch nie so gelesen. In großer Menge. Wir sollen Leben in großer Menge haben. Andere Übersetzungen sagen in Fülle, aber in großer Menge. Volles Leben, wahres Leben, erfülltes Leben, göttliches Leben, in voller Menge, in großer Menge. Weißt du, diese kurze Visite von Jesus hier auf der Erde, diese 35 Jahre, die haben uns so viel gebracht. Aber der Heilige Geist ist nicht 35 Jahre bei uns gewesen, der Heilige Geist kam auch herab, vom Himmel hoch, da komme ich her, das muss ich auch sagen. Ohne den Heiligen Geist wäre Jesus gar nicht geboren. Und dieser Heilige Geist ist jetzt Dauergast bei uns. Halleluja. Ein Dauergast. Dieser edle Gast ist ein Dauergast. Seitdem wohnt der Schöpfer des Universums bei uns. Seitdem warte ich nicht mehr da in der Offenbarung, im letzten Kapitel, da die Hütte Gottes kommt vom Himmel herab. Für mich ist die Hütte Gottes schon jetzt bei mir da. Ja, und er wird abwischen alle meine Tränen. Und wenn ich ihn habe, wird kein Geschrei, kein Tod und sonst was sein. Die Hütte Gottes ist jetzt mitten unter uns. Ich warte nicht auf Jenseits. Ja, ich lasse mich nicht aufs Jenseits allein vertrösten. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Der Heilige Geist, diese Gottheit, ist ein Dauergast bei mir. Und er bleibt bei euch ewiglich. Halleluja. Seitdem ist Gott persönlich überall. Bei mir zu Hause, hier in der Gemeinde, in der Schule, im Schlafzimmer, bei der Arbeit, bei Ausruhen, wenn ich auf dem Balkon liege und einpenne. Der Heilige Geist ist bei mir, im Krankenhaus, im Gefängnis, in meinen Kämpfen, in meinen Krämpfen, nicht nur Kämpfen, sondern auch in Krämpfen, wenn sich mal was verkrampft, wenn ich verkorkst. Der Heilige Geist ist bei mir auf dem Friedhof. Ja, überall ist dieser Heilige Geist Dauergast. Nicht nur beim Essen. Weißt du, die evangelischen Christen sind ganz lieb und brav. Und die beten ganz schön, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Schon die Kinder können diese Gebete sprechen. Komm Herr Jesus, sei unser Gast. Nein, der Herr Jesus ist mein Dauergast, nicht nur beim Essen. Halleluja, preis dem Herrn. Sonst ist Weihnachten ins Wasser gefallen. Wenn er als Gast wieder ausgepackt wird, diese Puppe da wieder in Watte irgendwo auf dem Dachboden verstaut wird, so wie ein Grill, im Winter, verstehst du, der ist mein Dauergast, Lob und Dank. Er ist bei mir in der Krise, bei mir im Fiasko, bei mir im Chaos. Ja, er ist da. Preis dem Herrn. Jesus, du bist mein Gast, mein König, mein Herr. Und ich fühle mich gut bei dir. bin gut aufgehoben. Und sie beteten das Kind an und sind auf einen anderen Weg nach Hause gegangen. Und ich muss noch was Trauriges sagen. Ich habe fast heute ein bisschen geweint, traurig gewesen. Weißt du, Gott macht sich so viel Mühe, macht so ein Fest. Wir haben in der Geschichte eins. Da ist der Vater bereit, so große Hochzeit, er macht etwas ganz Besonderes, dekoriert alles, kocht alles, brutzelt alles und so weiter, schlachtet fast seinen halben Stall. Gott macht sich so viel Mühe und keiner interessiert sich dafür. Und keiner interessiert sich dafür. Sie interessiert nur Saufen und Fressen und so weiter. Und es geht einfach weiter. Alles nur ein frommen Etikettenschwindel, süßer die Glocken nicht klingen. Verstehst du, dann vergessen sie alles. Gott lädt uns ein, macht uns so ein großes Fest, dass nicht einmal Gläubige kommen. Das ist traurig. Und ich bin traurig mit Gott selber. Und sage, Gott, ich verstehe dich gut. Ich verstehe dich bestens. Ich bin traurig. Die Leute interessieren sich nur Familienfeste, nur ihren Leichenschmaus, Weihnachtsschmaus. Ja, und das ist alles, verstehst du, nur diese Dinge. Da müssen die Heiden aus dem fernen Lande kommen, da aus Ekbatana irgendwo, aus Persien. Und wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie erschrecken. Und wir haben noch nicht nie was gehört. Und das ist noch vor der Haustüre. Gott wird Mensch. Und kein Frommer aus Jerusalem bewegt den Hintern und kommt raus. Nach 4000 Jahren löst Gott sein Versprechen ein. Verstehst du, da musst du hinrennen. Weihnachten, der Edelgast kommt und niemand nimmt Notiz davon. Gott kommt persönlich auf die Erde. Denk drüber nach, wie beleidigt Gott ist, wie er kränkt ist. Man hat alles gemacht, alles fertig gemacht. Man hat gebrutzelt, gekocht. Ja, der Herr Jesus hat, der Vater im Himmel, die Göttlichkeit hat alles zubereitet. Die Gäste sind nicht da. Und dann, pass auf, dann passiert etwas. Dann sagt der Hausherr, geht an den Landstraßen, geht an den Hecken und Säulen und nötigt alle reinzukommen. Die Penner, die Gammler, die Lumpen, die Ganoven. Ja, und die kommen. Und wir edle Gäste. Ja, ihr habt es nicht gewollt. Ihr habt es nicht gewollt. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Fest vorbereitet hast. Dein Kommen war das größte Ereignis der Weltgeschichte. Ein Fest hast du bereitet. Und ich danke dir, Herr, dass du gerade für uns Sünder kamst, dass wir, ja, als die Landstreicher, die Penner, die Gammler, die Lumpen, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du uns eingeladen hast. Halleluja. Und dass du uns gesucht hast und selig machen möchtest, jeden Einzelnen von uns. Halleluja. Ich preise dich, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Heiland, wenn auch niemand kommt und dir niemand dankt und niemand dich anbetet und niemand was für dich tun wollen, Herr Jesus, aber ich will heute anbeten, mit den Weisen zusammen, die aus dem fernen Lande kamen. Ich möchte einfach mein Herz hier auftun und dir das geben, was in meinem Herzen ist, Weihrauch, Myrrhe und Gold. Herr, ich will dich preisen mit dem allem, was in mir ist. Du bist bei mir. Herr, du bist in meine Hütte gekommen, in mein Zuhause, wo ich bin, in meiner Stadt, in meiner Familie. Herr Jesus, ich danke dir und ich lade dich ein, bleibe ein Dauergast. Nicht nur, dass du Gast bist und dann gehen kannst, was du uns beschert hast. Herr, ich warte nicht auf die Bescherung. Ich warte auf dein Bleiben bei uns durch den Heiligen Geist. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass du auch heute Morgen hier mitten unter uns bist. Und bleibe, Herr Jesus, bei uns. Amen. Preis Gott.